Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. So beginnt das Schema Israel, das Grundbekenntnis des Volkes Israel. Wir haben es eben ja auch im Evangelium schon gehört. Und am heutigen 10. Sonntag nach Trinitatis, dem Israel-Sonntag, geht es um das Verhältnis und die bleibende Verbindung zwischen Christentum und Judentum. So können wir uns fragen, was veranlasst die christliche Kirche dazu, einen Sonntag dem Volk Israel zu widmen? In welchem Verhältnis stehen denn Christentum und Judentum? Wenn wir uns daran erinnern, der Ursprung unseres christlichen Glaubens, der liegt ja nun mal dort im Judentum. Wir haben eben das Glaubensbekenntnis gesprochen. Wir haben es ausgesprochen. Wir glauben an Jesus als den von Gott gesandten Christus. Wir glauben, dass sich in ihm und mit ihm die Prophezeiung des Judentums, so wie sie uns im Alten Testament überliefert sind, erfüllt haben. Wir Christen leiten unsere Religionsbezeichnis von Christus ab. Christus ist ein Ehrentitel und bedeutet unter anderem der Gesalbte des Herrn, der Messias. Und Jesus beanspruchte diesen Titel ja für sich, der ja nach seiner menschlichen Herkunft in Bethlehem von der Jungfrau Maria geboren wurde, so wie es die Propheten seiner Zeit auch vorhersagten. Und so gab er sich doch schon dadurch und später auch durch viele Wunder und Zeichen als der von Gott Gesandte zu erkennen. Und von Anfang an warb er darum, dass seine Zeitgenossen an ihn glauben mögen. Aber wir wissen, dass der überwiegende Teil vor allem von den damals Oberen eben nicht an ihn glauben wollte, weswegen sie ihn lieber heute als morgen aus dem Weg räumen wollten. Und trotzdem hatte Jesus immer, wenn er öffentlich auftrat, eine große Menge an Zuhörern. Aber wenn wir den Reden lauschen, dann hören wir auch genauso oft, wie er dem Volk ihren eigenen Unglauben vorhält. Denn die überwiegende Mehrheit des Volkes konnte sich einfach nicht dazu durchringen, ihm zu glauben. Und genau hier setzt unser Predigttext an, der versucht, die Gründe dafür zu erklären. Und damit das ein bisschen chronologisch sinnvoller passt, hören wir nochmal Teile des Predigttextes und jetzt am Anfang die Verse 25 und 28 bis 29 aus Römer 11. Ich will euch, Brüdern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Nach dem Evangelium sind sie Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen, denn Gottesgaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Es ist doch geradezu verwunderlich. Das ganze Volk seiner Zeit wartete sehnsüchtig auf das Kommen des Messias. Es geschahen in der Zeit viele vorbereitende Zeichen. Und ganz wichtig war damals das Auftreten von Johannes des Täufers. Da ging das Volk hin, in die Wüste, an den Jordan und ließ sich taufen. Und alle, die es taten, wollten doch in irgendeiner Weise Erneuerung erfahren. Sie waren von einer inneren Sehnsucht getrieben. Und viele fragten auch Johannes, was sollen wir denn tun und so weiter, damit wir eben gottgefällig leben können. Es war eine ganz große Bereitschaft da, gottgefällig zu leben. Und dann eines Tages, da war auch Jesus unter den Täuflingen. Und da bekannte sich Gott selbst in einer Stimme aus der Höhe zu ihm: Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Das können wir nachlesen in der Bericht, der in der Bibel aufgeschrieben ist, bei der Taufe Jesu. Und ab da war Jesus ja öffentlich wirksam. Jesus selbst tat unzählige Zeichen. Er machte Kranke gesund, er weckte Tote auf, er trieb Dämonen aus. Ein ganz großes Zeichen war, dass er 5000 Männern plus Gefolge aus nichts quasi satt machte. Und dennoch stand am Ende seiner menschlichen Wirksamkeit die Forderung des Volkes an Pilatus: Kreuzige ihn. Unser Text spricht hier von einem Geheimnis. Dieses Geheimnis wird Verstockung genannt, unfähig zu glauben. Und das ist um unseretwillen geschehen. Denn dadurch, dass das Volk Israel ungläubig wurde, gelangte die rettende Botschaft auch zu uns Heiden, so wie wir in der Bibel bezeichnet werden. Für uns ist das geschehen. Und deshalb sollen wir Christen, wir sollen uns nicht über Israel empören oder gar erheben und uns vor allem nicht selbst für klug halten, weil wir Erkenntnisse haben, die dort ausgeblieben sind. Aber leider ist genau das im Laufe der Geschichte viel zu oft vorgekommen. Die mittelalterlichen Kreuzzüge wurden unter anderem damit begründet, dass diese den Herrn getötet haben. Wenn wir genau hingucken in unseren Text, dann merken wir, wie dieser Text eine ganz gravierende Spannung beschreibt. Wenn Sie also, die Juden, nicht an Jesus, an sein Erlösungswerk glauben wollen und ihn somit ablehnen, dann sind Sie doch gemäß der christlichen Lehre unsere Feinde. Harte Worte. Aber wir können ja zum Beispiel an Saulus, bevor er zum Paulus wurde, auch sehen, mit welcher Härte die Juden damals diesen neuen Glauben verfolgten. Und die Ablehnung der Juden bzw. des Judentums gegenüber den Christen, gegenüber dieser neuen Lehre, der ist noch aktuell. Es gibt ja die sogenannten messianischen Juden, also die Juden, die tatsächlich Jesus als ihren Herrn und Heiland anerkennen. Und die können das am eigenen Leibe bis heute erfahren. Aber dennoch sollen wir Christen an der Seite der Juden stehen. Denn sie sind die Erwählten, Geliebte um der Väter willen, dürfen wir nie vergessen. An der Stelle gucken wir mal kurz auf die heutige Zeit. Jetzt gucken wir von oben mal drauf. Das biblische Volk Israel und der heutige Staat Israel sind nicht unbedingt dasselbe, ist nicht unbedingt identisch. Viele israelische Staatsbürger sind keine Juden und schon gar nicht im religiösen Sinn. Wir gucken mal auf die Geschichte. Gott selbst hat ja sein Volk wiederholt im Laufe der Geschichte mit diversen Strafen heimgesucht, weil er eben mit dem Verhalten nicht einverstanden war. Da gab es die große Verbannung nach Babylon. Wir wissen, wie das Volk gelitten hat, bis dann endlich die Rückführung stattfand. Aber es gab dann 70 nach Christus die totale Zerstörung, die Zerstörung des Tempels, die ja bis heute Bestand hat, die völlige Vertreibung und faktische Auslöschung jeglicher jüdischer Lebensform aus dem damaligen Judäa. Und die Römer machten damals kurzen Prozess. Sie nannten ja sogar den Landstrich um. Der Landstrich hieß ja Judäa und die Römer nannten den um in Philistisch-Palästina. Seit dieser Zeit gibt es den Begriff Palästina. Warum ist das geschehen? Aus biblischer Sicht können wir sagen, Gott hat gerichtet. So hat Gott den Tod seines Sohnes an seinem Volk geahndet. Wir können nachlesen in Berichten zur Kreuzigung, was das Volk schreit. Kreuzige ihn, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. So skandierte das Volk damals. Und rund 35, 38 Jahre später wurde es bittere Realität und das für fast 2000 Jahre. Wenn wir heute auf die aktuelle Regierung gucken, dann muss nicht jede politische Entscheidung der israelischen Regierung auch automatisch unsere Zustimmung erhalten. Dennoch sollte uns eines ganz bewusst sein: Die Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 ist die Einhaltung der ewigen Zusage Gottes an sein Volk, können wir nachlesen in den Mosebüchern, dass Gott seinem Volk eine ewige Zusage gibt. Und genau deswegen ist der Staat Israel kein Staat wie jeder andere. Und gerade deswegen sollten wir Christen vehement jeglichen antisemitischen Tendenzen widersetzen. So, wie ist das nun mit der Verbundenheit zwischen Christentum und Judentum? Wir Christen verdanken unsere Rettung dem Unglauben der Juden. Was ist das nun für ein schwieriges Verhältnis? Christen sollen und wollen die Juden als Freunde und Brüder ansehen, aus dem Bewusstsein heraus, dass sie das von Gott erwählte Volk sind und bleiben. Und auch weil Jesus nach seiner menschlichen Abstammung ebenfalls Jude war. Jesus hat diesen alten Bund dadurch, dass er ihn ein für alle Mal erfüllt hat, abgelöst. Das ist doch unsere Erkenntnis. Und genau diese Erkenntnis will uns der Israel-Sonntag in Erinnerung rufen, weswegen wir als Kirche diesen Tag begehen. Sie sind die Erwählten um der Väter willen. Israel ist und bleibt das erwählte Volk. Und Gott wird sein Volk am Ende der Zeit erretten, weil er sie erwählt und berufen hat. Und Paulus greift diese Thematik einen Abschnitt vor unserem Predigttext auf und verwendet das Bild eines Ölbaums. Denn der Ölbaum ist Symbol für Israel. Und im Alten Testament wird oft Israel mit dem Ölbaum, mit einem schönen grünen Ölbaum verglichen. Einige Zeilen vor unserem Text steht: Wenn nun einige von den Zweigen aus dem Ölbaum ausgebrochen wurde, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht dafür, weil du aus dem Baum, der von Natur aus wild war, genommen bist und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist. Um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. Um ihres Unglaubens willen wurden die natürlichen Zweige, die aus dem Hause Israel entfernt aus dem Ölbaum. Und wir Christen sind diese Zweige aus einem wilden Baum, die in den edlen Ölbaum eingepfropft wurden, um des Glaubens an Jesu willen. Denn dadurch haben wir Anteil an dieser Erwählung, die einst nur Israel galt. Wir sind jetzt Teil des Gottesvolks, aber nicht aus eigenem Verdienst, sondern Gottes Gabe ist es. Und der letzte Vers dieses kleinen Abschnitts weist uns darauf hin, dass die Erwählung des Volkes Israel eben nicht zu Ende ist, sondern der Tag wird kommen, an dem auch sie wieder Anteil am edlen Ölbaum haben werden. Dann werden sie wieder eingepfropft werden. Und genau dieses Szenario greift unser Predigttext auch auf. Jetzt hören wir den zweiten Teil. Das sind dann die Verse 26, 27 und 30 bis 32. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht in Jesaja 59, 20. Es wird kommen aus Zion der Erlöser. Der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Dieser Vers 26, der macht uns deutlich, dass Jesus auch der Retter des jüdischen Volkes sein wird, trotz ihres momentanen Unglaubens. Jesus ist auch für Israel als Erlöser gekommen. Eines Tages wird ihre Gottlosigkeit, das meint in diesem Fall ihren Unglauben gegenüber Jesus, Gepäck nehmen und sie werden wieder vollempfänglich zum Gottesvolk gehören. Und zwar dann, wenn die Vollzahl der Nichtjuden, die zum Gottesvolk dazukommen sollen, erreicht ist. Dann wird es soweit sein. Und da gibt es eine eindrucksvolle Metapher dafür. Das ist wohl jedem bekannt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser einst verloren geglaubte Sohn, er war tot und siehe, er ist wieder lebendig. Er war verloren und er ist wieder da. Im zweiten Brief an die Korinther vergleicht Paulus diese Zeit des Unglaubens so wie mit einer Decke. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund, wenn daraus gelesen wird. Und sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn sie aber umkehren zu dem Herrn, so wird diese Decke abgetan. Genau in dieser Zwischenzeit, in der wir jetzt leben, sind die Privilegien des Gottesvolkes gegenüber den Heiden aufgehoben. Die Verse 30 und 31 unseres Textes zeigen uns das eindrucksvoll auf. Wir waren ja vor unserer Bekehrung ungehorsam gegenüber Gott. Wir kannten ihn ja auch noch nicht. Gott aber wollte mit uns barmherzig sein und schafft selbst dafür die Voraussetzung durch den Ungehorsam derer, die einst erwählt waren. Sie sind deshalb ungehorsam geworden, damit wir diese von Gott gewollte Barmherzigkeit erlangen konnten. Somit sind vor Gott alle Menschen gleich. Auch diese Tatsache können wir in der Bibel nachlesen, ebenfalls hier im Römerbrief im 3. Kapitel. Dort ist zu lesen, Vers 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollen. Dieses Urteil trifft alle Menschen nun gleichermaßen. Niemand kann aus eigener Kraft am Ende seiner Tage vor Gott etwas vorweisen, um seine Seele auszulösen. Niemand. Genau hier setzt Gottes Erbarmen ein. Hier setzt Gottes Erbarmen für alle Menschen an. Denn sein Angebot gilt allen Menschen. Denn Jesus hat sich für alle Menschen am Kreuz hingegeben, um dir und mir diese Gerechtigkeit zu erwerben, die am Ende der Tage vor Gott gilt. Diese Gerechtigkeit zu erwerben, die uns vor Gott als Gerechte dastehen lässt. Nach christlichem Verständnis und der biblischen Botschaft macht uns eben nicht unsere eigene Leistung oder das Abarbeiten von guten Taten vor Gott gerecht. Diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist ein unverdientes Geschenk Gottes, das allein durch den Glauben an Jesus Christus und aus der Gnade empfangen wird. Nur der Glaube, das persönliche Inanspruchnehmen des stellvertretenden Opfers Jesu für uns, macht uns vor Gott gerecht. Genau das war seinerzeit diese bahnbrechende Erkenntnis unseres Reformators Martin Luther. Das genau hat er erkannt. Wir hören noch mal Vers 23. Es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Und dann kam Vers 24. Und werden alle ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Diese Erkenntnis hat die Reformation ausgelöst. Mit dieser Erkenntnis hatte Luther seine quälende Frage beantwortet: Wie kriege ich denn nun einen gnädigen Gott? Ich bin doch gar nicht in der Lage, Gott gefällig zu leben bis ins Letzte. Durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. So erbarmt sich Gott über alle Menschen, die sein Angebot annehmen. Oder einfach mal ganz anders ausgedrückt, nachzulesen, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.